Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Station 6 auf unserer Demokratietour von Korte und Rink am zweiten Tag. Wir sind mittlerweile angekommen im Gymnasium Niederolm, sind hier zu Gast bei einem Sozialkundekurs. Und Herr Korte, ich stehe ja noch unter den Eindrücken des Gesprächs mit dem Verbandsbürgermeister, der ja dann am Ende zwei Hunde in seinem Büro hatte. Das muss doch Ihnen als Hundefreund, ist das Herz aufgegangen.
Ja, das bin ein großer Hundeliebhaber, weil ja anders als bei Ihnen die Hunde sich immer über einen freuen. Auch wenn man mal nur eine Minute aus dem Raum rausgeht, wieder reinkommt. Ich kann bei Ihnen ja nicht gleichermaßen diese Freude erkennen, wenn Sie mich wiedersehen.
Wollen Sie mal kurz eine Minute raus und wieder rein und wir testen das.
So habe ich Sie schon durchschaut. Die Freude ist ja eher taktisch.
Ich freue mich einfach in mir drin.
Ja, strukturell empathisch waren Sie noch nie und das werden Sie auch nicht mehr, das glaube ich nicht.
Ich kann es einfach nicht so zeigen, Herr Korte.
Okay, dann muss ich die doch noch länger kennenlernen, um ein bisschen die emotionale Kompetenz, falls sie bei Ihnen vorhanden ist, auch erkennen zu können.
Was ich aber noch auch im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler, die hier im Raum sitzen, glaube ich, ganz gerne erklären würde oder Sie erklären lassen würde. Wie heißt denn Ihr Hund?
Franz.
Und wie heißt denn der zweite Hund, den Sie manchmal betreuen?
Kafka.
Und wenn Sie dann im Feld mit beiden Hunden laufen und rufen beide?
Dann rufe ich einfach einen wunderbaren literarischen Namen, Franz Kafka. Und dann kommt der Hund und auch die Erinnerung an eine tolle Lektüre. Das macht doch Sinn. Da der Hund von meiner Tochter, den wir oft betreuen, wenn dort in der Familie über Stunden keiner ist, der heißt Kafka. Und dann haben wir gedacht, unser nennen wir so, dass das dann irgendwie stimmig ist. Fratz. Ein schöner kleiner Pudel.
Wenn ich jetzt Politikprofessor wäre, würde ich auch den Anspruch haben, dass ich im Feld laufe und laut Franz Kafka rufe. Das stimmt, ja.
Das macht einfach Sinn, weil es praktisch den Spaziergang sofort auf ein anderes Niveau hebt.
Ja. Dann versuche ich auch mal, diesen Podcast auf ein anderes Niveau zu heben. Herr Korte, machen Sie mit?
Ich mache mit.
Kommen Sie mit?
Die niveauvolle Ratlosigkeit geht ja eher von Ihnen aus.
So, wir sind hier ja in einem Sozialkundekurs und waren ja gestern auch schon in Kirchheim-Bullanden an einem Gymnasium. Da war auch schon das Thema, wie wichtig sind Jugendliche für die Demokratie? Auch unter dem Eindruck, den wir gestern aus dem Gespräch mitgenommen haben, finde ich das immer sehr spannend mit Schülern, die sich ja auch bewusst beim Thema Sozialkunde für ein politisch orientiertes Fach interessiert haben. Wo fängt denn, Herr Korte, für Sie politische Bildung und Meinungsbildung an?
Im Gespräch. Wir müssen ja ins Gespräch kommen, wir müssen zuhören, Gesprächsstörungen überwinden, dann kriegen wir mit, was der andere vorhat. Dass es unterschiedliche Interessen gibt, die muss man verhandeln, die muss man ausgleichen. Das ist Politik pur, weil aus der Verhandlung am Ende auch politische Macht sich entwickelt. Und über ein Verständnis, dass andere vielleicht eine berechtigte andere Meinung haben können, andere Interessen haben, entwickelt sich die Vorstellung von Gemeinwohl, von Vielfalt, von Unterschiedlichkeit. Das macht ja unsere Demokratietour auch so interessant, mit ganz unterschiedlichen Stimmen und Stimmungen konfrontiert zu sein.
Aus Ihrer Sicht, weil wir ja viel über Diskursräume und auch demokratische Räume sprechen, welche Rolle spielt denn darin eine Schule?
Eine super große Rolle, weil natürlich hier Willensbildung existiert in jeder Stunde praktisch. Wie artikuliert sie sich? Wie kann sie in welche Richtung überführt werden? Wie kann man auch versuchen, Meinungsbildung zu betreiben, lernen, Diskurse zu führen? Aber wie kann man auch wählen? Ne? Also die Sprecherfunktion in den verschiedenen Klassen für die Schule. Wie kann man also auch Partizipationsformate erlernen? Das ist eine permanente Bürgersprechstunde, die so in Schulen sich täglich entwickelt.
Waren Sie mal Klassensprecher?
Ja, ich war einige Jahre Klassensprecher, durchaus. Und ich habe eine Schulsprecherin geheiratet. Insofern weiß ich, was das bedeutet.
Dass Sie jetzt beide zu Hause immer recht haben.
Nein, dann hätten wir ja Lehrer werden müssen.
Das kann ich nur so unterstützen als Frau einer Lehrerin, als Mann einer Lehrerin. Mich würde aber mal interessieren, weil wir auch im Vorgespräch schon mit den Schülern hier im Raum darüber gesprochen haben, dass ihr ja auch im Sozialkundekurs viel miteinander diskutiert und auch Meinungen und Standpunkte austauscht. Was waren denn so die letzten ein, zwei Themen, über die ihr miteinander diskutiert und gesprochen habt? Und gebt uns doch mal einen Einblick, wie das so abgelaufen ist, ob das kontrovers war, ob das einvernehmlich war. für die Hörerinnen da draußen, wir gucken uns gerade alle an und suchen einen Freiwilligen, der sich traut, was zu erzählen. Da geht eine Hand nach oben.
Also wir haben in den letzten Wochen im Unterricht haben wir so eine Präsentationsreihe, wo immer ein Schüler ein aktuelles oder auch nicht so aktuelles Thema halt der Klasse erklärt. Und dann danach gibt es eine Diskussion. Und zuletzt hatten wir da das AfD-Verbot. Da waren wir in dem Kurs hier uns relativ da gab es auch ein paar Kontroversen, weil es halt nicht so einfach ist, so Parteien zu verbieten. Also es ist eigentlich in diesem Kurs immer nicht sehr einstimmig. Also es gibt immer Leute, die dafür und dagegen sind, eigentlich.
Herr Korte, Thema AfD-Verbot ist da tatsächlich auch aus politikwissenschaftlicher Sicht diskutabel. Weil auf der einen Seite aufgrund der Verfassung die Hürden für ein Parteiverbot ja sehr, sehr hoch liegen und man auf der anderen Seite, wie ja wahrscheinlich auch im Kurs hier diskutiert worden ist, tatsächlich der Punkt der Verfassungsfeindlichkeit oder des Angriffs auf die Demokratie ja dann entgegensteht. Wie blicken Sie denn auf dieses Thema?
Ja, Parteienprivileg, das ist ja eben hier auch artikuliert worden, hat das Grundgesetz. Insofern haben Sie einen besonderen Stellenwert, können nicht einfach so verboten, abgeschafft werden durch irgendeine Entscheidung eines Ministeriums. Aber ich finde, das Thema hat ja durch die Entscheidung der letzte Woche über die AfD durch das Kölner Verwaltungsgericht nochmal eine ganz neue Richtung bekommen, sodass man die Diskussion nochmal mit anderer Wucht auch der Argumente führen kann, finde ich. Die Möglichkeiten leicht eine Partei zu verbieten über die Möglichkeiten der Antragstellung des Bundestages oder Bundesrates oder der Bundesregierung sind ja nochmal schwerer geworden, nachdem eben das Verwaltungsgericht entschieden hat, dass man so eine Partei insgesamt im Moment nicht als Verdachtsfall weiter bestätigen oder einschätzen kann, aber nicht grundsätzlich von jetzt ab schon so als extremistisch bezeichnen kann. Und also muss man sich mehr Mühe geben in der Begründung ganz offensichtlich, aber es zeigt vor allen Dingen einen Diskurswandel von der rein rechtlichen Auseinandersetzung wieder in eine politische. Und ich finde, da gehört es auch hin. Wie kann man sich politisch mit den Argumenten auseinandersetzen, dass die politische Mitte vielleicht bessere Argumente hat, Probleme zu lösen und sie anders zu lösen, sie freiheitlich zu lösen, mittiger zu lösen und nicht durch Hierarchisierung von Menschen, beispielsweise durch Ausgrenzung von Menschen. Das ist so eigentlich das Gute an dem Urteil, dass wir uns konzentrieren müssen auf die Politik und nicht auf Juristen, die einem dabei helfen.
Was waren denn noch so, also du hast eben davon gesprochen, es war eine Referatsreihe, wenn ich es richtig verstanden habe, oder es waren einige aktuelle Themen. Gibt es ein weiteres Beispiel, zu dem ihr miteinander diskutiert habt?
Also ja, so, wir haben jetzt nun nicht nur unbedingt über Parteien gesprochen, sondern auch über Dinge wie ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen oder Böllerverbot an Silvester oder solche Dinge.
Und habt ihr das Gefühl, weil das ja Themen sind, die ja sehr nah an eurer Lebenswirklichkeit sind, dass das von der Politik auch gesehen wird und dass sich die Politik tatsächlich um die Themen kümmert, die für euch auch wichtig sind? Oder sind das Themen, die aus eurer Sicht zwar wichtig sind, aber wo ihr das Gefühl habt, da kümmert sich niemand drum?
Ja, kommt ihr irgendwie vor in der Politik? Das ist so die Frage. Jetzt dürft ihr schon nicht mitwählen bei der kommenden Wahl, Landtagswahl. Ne? Wenn ihr ein paar Meter weiter wohnen würdet in Baden-Württemberg, könntet ihr da mitwählen.
Wer würde denn gern wählen? Jetzt für die Podcast-Hörer schwer zu sehen, aber kurzes Handzeichen für die Livestream. Wer würde gern mitwählen?
Ja. Gibt es denn hier in der Schule auch diese Schülerwahlen? Wird das auch gemacht? Ja. Beteiligen sich daran? Naja, gut.
Andersrum, wie geht ihr damit um, dass ihr nicht mitwählen dürft, beziehungsweise dass eben an anderen Orten das möglich ist, mitzuwählen? Weil das ist ja eine Form von Mitbestimmung und das Wählervotum, was man ja abgeben kann, ist da tatsächlich dann auch, trägt dazu einem politischen Bild bei. Fühlt ihr euch da irgendwie ausgeklammert? Also da ist das, diese Debatte, ab wann ist man quasi meinungsmündig für die Wählerschaft, ab 16 oder als 18? Ihr würdet ja jetzt alle gerne wählen.
Also ich finde es schon ungerecht, dass die jetzt in Baden-Württemberg wählen dürfen und wir nicht, weil das ja auch, wie Sie eben schon gesagt haben, sich auswirkt darauf, wie das Verhältnis zwischen älterer Wählerschaft und jüngerer Wählerschaft ist. Gerade mit der Demografie in Deutschland und dass das ja sehr viel ausmachen würde, gerade wenn man hier in diesem Kurs sieht, dass sich ja doch viele Jugendliche dafür einsetzen wollen, eben mitzuarbeiten und das halt nicht direkt in der Partei machen möchten, sondern durch die Partizipation an Wahlen.
Gibt es denn hier auch Jugendparlamente, Niederolm oder ich weiß nicht, woher sie alle kommen, aus den verschiedenen Orten hier? Es gibt ja viele Städte, die und kleine Gemeinden, die Jugendparlamente extra eingerichtet haben.
Aber Herr Korte, woran liegt das? Das drückt sich die Politik manchmal vor der Entscheidung eines Wahlrechts mit 16, weil sie diese Alterskohorte von 16 bis 18, deren Wählervotum fürchtet? Oder woran liegt die Unterschiedlichkeit, dass das nicht flächendeckend
also so ein Votum
dafür entschieden wird?
Kann man ja allein von der Größenordnung nicht wirklich fürchten. Bei der letzten Bundestagswahl waren 42% der wahlberechtigten Rentnerinnen und Rentner. Und die Durchschnittswahlalter war der abgegebenen Stimmen bei ungefähr 56 Jahren, ne? Also das Elektorat, also die Größenordnung von jungen Menschen ist verschwindend gering. Umso mehr brauchen sie ja Komplizen, sie brauchen Verbündete, sie brauchen koalitionäre Partnerschaften, Verbindungen, die praktisch ihre Interessen wahrnehmen im Bundestag und in anderen Parlamenten. Aber die Argumente sind oft gekoppelt an die Frage der Volljährigkeit, ne? Ist ein Argument, dann die Frage, wie praktisch die Medienmündigkeit ausgeprägt ist. So als ob ältere Leute nicht auch, die in sozialen Medien unterwegs sind, genauso davon beeinflusst werden, im positiven oder negativen Sinne, als es bei Ihnen auch der Fall ist. Also ich halte das nicht für schlagkräftig.
Das heißt, Sie wären für ein Wahlrecht ab 16?
Ja, auf jeden Fall. So haben wir es ja bei kommunalen Entscheidungen, bei Europawahl und so weiter. Das gilt auch aus meiner Sicht für andere Wahlen gleichermaßen.
Ich finde immer spannend, wir unterstellen ja jetzt in einem Sozialkundekurs wie hier, dass ihr euch für Politik interessiert, sonst hättet ihr ja die Entscheidung nicht getroffen. Auf welchen Kanälen oder wie informiert ihr euch denn über Politik? Weil Herr Korte ja auch eben schon angesprochen hat, die Formate der Meinungsbildung, ob jetzt Social Media oder über Fernsehen, irgendwo andere Quellen, Tageszeitungen, natürlich wie die Allgemeine Zeitung. Wo holt ihr denn eure Informationen her, wenn ihr euch über Politik informieren wollt?
Also unser Lehrer hat uns den Auftrag gegeben, natürlich erstmal jeden Abend die Tagesschau zu gucken oder andere Nachrichtensender.
Ja, ZDF sollte man auch gucken. Heute, ja. Zum Beispiel heute oder Heute Journal.
Ja, irgendwas in diese Richtung. Und ein paar von uns lesen auch die Zeitung, also zum Beispiel die AZ. Und ich glaube, vor allem jetzt in unserer Generation informieren sich halt auch einfach sehr viel über die sozialen Medien.
Und hast du das Gefühl, dass es bei euch einen Bedarf daran gäbe, gerade bei den sozialen Medien ist ja gerade so eine Diskussion, was ist eine verlässliche Quelle und was ist ein Influencer oder was ist Fake News oder was ist KI generiert?
Ja, was ist Fakt und was ist Fake?
Ja, ich glaube, dafür muss man erstmal ein Gefühl bekommen und man muss halt auch, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, muss man immer den Gedanken im Kopf haben, dass etwas Fake sein könnte.
Mhm. Ja.
Also man muss bewusst damit umgehen und auch wissen, wo man sich drauf verlassen kann und wo nicht. Das ist so ein Abwägen.
Herr Korte, was kann das mit unserer Demokratie machen, dass dieser Zugang zu Informationen eben nicht mehr so barrierefrei, also er ist auf der einen Seite barrierefreier geworden, was den technischen Zugang angeht, aber er ist ja nicht barrierefrei geworden im Sinne von, wir kommen an Fakten, sondern auch häufig an Fake. Wenn jetzt hier die Schüler sagen, sie beschäftigen sich schon augenscheinlich damit, mit welchen Quellen sie sich informieren, das machen ja nicht alle.
Mhm.
Was spielt das für eine Rolle in unserer Demokratie?
Sehr groß, weil die Frage der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit für politische Entscheidungen ein wichtiger Hintergrund ist. Es spielt eine große Rolle, was wir gemeinsam als wichtig und unwichtig, als relevant erkennen, was wir priorisieren wollen. Also das, was so aus einem Gemeinwohl erwächst, wenn sich das nicht mehr konstruieren lässt, weil die Unterschiede einfach so manifest sind, weil jeder in anderen Welten lebt und auch nicht mehr weiß, was der Bezugspunkt ist, wird es einfach schwierig. Es wird einfach weniger freiheitlich. Man kann schon sagen, nicht die Dosis an Öffentlichkeit allein hat sich verändert. Auch der Wahrheitsgrad von Öffentlichkeit hat sich fundamental verändert. Also mit der Veränderung von der Qualität von Öffentlichkeit verändert sich auch die Qualität der Freiheit. Insofern müssen wir darum kämpfen geradezu, dass die Öffentlichkeit freiheitlich bleibt, so wie wir sie wahrnehmen. Und dazu gehört eben auch eine Wahrhaftigkeit, die man irgendwie auch überprüfen kann. Sagt sich aber leicht, es ist absolut schwer geworden. Deswegen, der Verlässlichkeitsgradmesser ist ja, dass man sagt, man kann sich an Qualitätszeitungen orientieren, weil man da weiß, dass eine Redaktion, die hat jede Meldung geprüft. Und jetzt an den Nachrichtenwert. Die Kommentare ist ja wieder etwas anderes, aber das ist verlässlich, dass das Foto wirklich existiert, die Bildquelle, und dass der Text so recherchiert ist, dass er Wahrhaftigkeit enthält. Und genauso ist es ja auch bei dem Anspruch, auch bei dem geleitenden Anspruch durch viele Gremien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Umso schlimmer ist, was neulich da mal passiert ist. Fehler können natürlich überall passieren, auch eben KI-generierte Bilder, die nicht als solche dann auch deklariert worden sind, zu verwenden. Aber das ist der Qualitätsnachweis, dass man da eigentlich entlastet wird, es selbst zu prüfen, sondern man geht davon aus, das ist stimmig. Das macht sehr viel aus. Und bei allen anderen Quellen weiß man es nicht. Man muss es geradezu üben in Form von Medienmündigkeit. Das ist absolut schwer. Woher weiß ich, dass das Bild wirklich existiert, dass es so stattgefunden hat? Das löst ganz viel Kommunikationsstress aus. Aber es verändert natürlich unser Zusammenleben auch.
So in die Runde gefragt, seid ihr hier schon mal im Social-Media-Raum auf irgendein KI-generiertes Bild und ein Fake-Bild reingefallen und musstet erst zweimal gucken, um zu verstehen, dass das vielleicht gar nicht real ist, beziehungsweise finde ich, am eigenen Verhalten denkt man ja mittlerweile fast, wenn man was liest und sieht es, dass man denkt, das ist so eine verrückte Geschichte oder so ein verrücktes Bild, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, das muss ja fake sein, und am Ende war dann doch was dran.
Also, ja, oder untereinander natürlich auch über die Mitschüler,
ja,
Bilder verbreitet werden, die es gar nicht gibt, die aber unangenehm sind.
Seid ihr schon mal auf Fake reingefallen?
Also sehr interessant sogar, wir haben letzten Donnerstag waren wir in Frankfurt im Kommunikationsmuseum, haben da genau zu dem Thema sogar einen Workshop gemacht, also wie man Fake erkennt und wie man Fakt und Fake unterscheiden kann. Und da haben wir auch mehrere Beispiele vorgeführt bekommen und wir mussten dann entscheiden, ist das jetzt wirklich Fakt oder ist das wirklich Fake, und mussten das dann untersuchen. Und jetzt zum Beispiel als Beispiel hatten wir diese Zugfahrt von Macron im März, wo dann diese Verschwörungstheorie verbreitet wurde, ja, die haben gekokst. Ja, ja, ja. Und dann wurde das Taschentuch irgendwie als Koksbeutelchen oder so getarnt. Und dann mussten wir halt herausfinden, ja, ist das jetzt Fakt oder halt Fake? Und dann natürlich hat sich dann rausgestellt, das ist Fake. Aber so, wir haben dann schon viel und oft darüber diskutiert, ist es, wie können wir jetzt erkennen, dass es jetzt eben kein Kokslöffel ist zum Beispiel. Und im Unterricht reden wir auch da viel drüber, also.
Und was ist dann meistens die Antwort, dass man auf die Quelle einfach guckt oder dass man sich erschließt, ob das jetzt Sinn ergeben kann oder nicht?
Also jetzt in dem Beispiel haben wir dann wirklich mehrere Quellen geprüft einfach und dann nochmal diesen Tweet von der, ich glaube, das war die Sprecherin des russischen Außenministeriums oder so, die hat dann ja geschrieben, es sei ein Kokslöffel, und das haben wir dann beides verglichen und dann nochmal, worauf die sich beziehen, und dann haben wir halt rausgefunden, dass die französische Presseagentur zum Beispiel klar festgestellt, dass es kein Kokslöffel ist. Und da haben wir auch noch mal Bilder gesehen, wo das ein hochaufgelöstes Bild war von einem Rührstäbchen oder so.
Aber Herr Korte, das ist ja aus meiner Sicht auch eine Riesenherausforderung oder vielleicht sogar Gefahr für die Demokratie, weil diese Fake News, die verbreitet werden, werden jetzt hier in diesem Fall aufgeklärt. Und dann sagt man, okay, man hat die Quelle geprüft, das ist jetzt so in der Welt. Aber es gibt ja auch immer einen Bestandteil, wie bei so einem Schneeballprinzip oder bei der Stillen Post, von Leuten, die das nicht merken. Und die erzählen dann jemand anderem, sag mal, hast du eigentlich gehört, die haben auf dieser Zugfahrt gekokst, und der erzählt es weiter, und auf einmal verbreitet sich das ja auch abseits eines sozialen Raumes oder so Social-Media-Raumes und kommt ja dann irgendwie nicht mehr auf aus der Welt.
Ja, es ist wie Schwarmdummheit, ne? Es gibt ja nicht nur Schwarmintelligenz, sondern auch Schwarmdummheit, die sich verbreitet. Wenn man einfach sieht, wie hier heute über Niederolm auch geschrieben wurde, dass an den Grundschulen die Islamisierung einfach immer zunimmt. Wenn man das dann im Netz verfolgt, dann fragt man sich, wieso nimmt die Islamisierung an Grundschulen in Niederolm zu? Naja, dann die Auflösung ist einfach, dass Leute sich darüber beschweren, dass zu viel arabische Zahlen gelehrt werden. Und das ist dann die Gefahr, daraus eine Islamisierung abzuleiten, weil man arabische Zahlen lernt. Also Sie sehen, wie schnell man vollkommen verdummen kann, wenn man solchen Unsinn verbreitet und folgt. Setzt noch mehr Bildung voraus letztlich, mehr Aufklärung voraus. Und wir sind ja in einer Zeit der Frühdigitalisierung. Es gibt ja erst eine kurze Zeit, gemessen an dem, was wir an Zeitungserfahrung, Radio, Fernseherfahrung haben über Jahrzehnte, wie wir also damit umgehen, wie wir auch prüfend damit umgehen. wissen wir noch nicht richtig. Und jetzt seit 2, 3 Jahren die neue Dimension mit KI über ChatGPT und andere Kontexte, kann man ja auch sagen, das Erste, was stirbt bei KI, ist die Wahrheit. Weil auch das Einspeisen der weiteren Programmatik und Programme bei KI natürlich nicht nur eingespeist wird durch Wahrheit, sondern eben auch durch Fehler, durch Falsches. Und niemand korrigiert das. Ne? Es wird also nicht einfacher, sondern es wird schwerer. Aber ich setze auf Sie als Ihre Generation, wenn einer damit umgehen kann, dann Sie, weil Sie werden damit groß. Ne? Für mich ist das viel mühsamer. Aber Sie haben ja eine feine Sensibilität dafür entwickelt, weil Sie im Alltag damit viel stärker konfrontiert sind. Was könnte stimmen, was könnte nicht stimmen? Und wenn wir auf das Falsche reinfallen, wird es eben schwer, auch das Demokratieprinzip zu lehren und zu lernen. Wir erkennen das an der Überschrift Verschwörungserzählungen. Also Leute, wo Sie auch Leute aus Ihrem Bekanntenkreis vermutlich kennen, zuletzt ja sehr stark angeleitet durch Corona geradezu, mit dem man sich gar nicht mehr unterhalten kann, die wirklich an das glauben, was sie einem erzählen. Das ist super irritierend. Ich habe damit auch große Probleme, mit so Menschen überhaupt noch sich unterhalten zu können.
Ist denn aus Ihrer Sicht Medienkompetenz oder so Medienbildung, sollte das in Zukunft eine schulische Aufgabe sein? Oder wo müsste man das verankern? Ist das Aufgabe des Elternhauses? Wo wird sowas gelebt und gelehrt?
Also Medien im Sinne von Öffentlichkeit sind einfach zentraler Schlüssel unserer Freiheit. Insofern müssen wir Medienmündigkeit, wo auch immer, erlernen und uns darum kümmern. Das ist wirklich zentral, weil es ja unsere Gespräche prägt, weil es unsere Argumente prägt und damit die Auseinandersetzung, wie wir letztlich auch Probleme lösen. Es ist wirklich der Schlüssel. Und das sollte man nicht irgendeinem überlassen, muss man auf vielen Ebenen wahrscheinlich drüber nachdenken, wie man das umsetzen kann. Und wir wissen von den Wahlen natürlich auch, dass früher kamen Wahlen zustande aufgrund bestimmter Milieus, wo man gewohnt hat, welche Ausbildung man hatte, welches Einkommen man hatte. Da kann man immer heute noch Wahlentscheidungen drüber erklären. Aber Sozialstruktur, was dem hinterlegt wird, und Wahlverhalten ist immer weiter entkoppelt worden. Es wird immer situativer, immer nutzengetriebener und vor allen Dingen auch durch Informationen aus Medien getrieben für eine Wahlentscheidung, ohne zu sagen, was genau daraus folgt. Aber es ist heute wichtiger zu wissen, welche Medien die Wählerin oder der Wähler konsumiert, als zu wissen, welches Einkommen er hat oder welches Alter er hat. Also auch das ist wichtig. Die manipulative Kraft von Informationen für Wahlentscheidungen würde ich auch nicht unterschätzen. Also wie werden wir kompetent im Umgang mit Medien, wenn wir Ihre Argumentation wird sein, ausschließlich allgemeine Zeitungen lesen. Ja. Und das kann ich aus Ihrer Sicht auch verstehen.
So oder auch einen Podcast hören.
Oder im Podcast hören, so kann ich das vollkommen verstehen. Aber bei Ihnen liegt es nahe, als Chefredakteur anderes dann auch zu verbieten. Das ist mir natürlich fern.
Weil Sie es einfach gar nicht in Betracht ziehen, andere Dinge, weil wir so eingeschränkt sind in Ihren Vorgaben.
Die Einübung des Fremden ist praktisch ja mein Lebenselixier. Insofern kann ich mit Pluralismus umgehen, aber ein Chefredakteur natürlich nicht. Ist ja komplette Hierarchie, die von ihm ausgeht, von seinem Amt, von seiner Position. Und ja.
Da wir ja hier ausschließlich Leser der Allgemeinen Zeitung im Raum haben, wissen die ja, dass das komplett anders ist, weil sie ja das gelungene Ergebnis jeden Tag präsentiert bekommen. Mich würde interessieren, wir haben das im Vorfeld schon besprochen, weil ihr euch für Sozialkunde interessiert habt, entschieden habt, was interessiert euch denn an Politik? Was findet ihr spannend daran, um euch damit zu beschäftigen?
Ich finde es einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es ja auch unsere Zukunft ist. Und die neue Generation muss eben die Politik für später gestalten. Und es ist unsere Aufgabe, etwas zu ändern, also sofern wir das eben möchten. Und es liegt eben in unserer Hand. Und deswegen denke ich, müsste sich halt wirklich jeder mit Politik beschäftigen.
Es gibt ja jetzt aktuell viele Themen und Entscheidungen im politischen Kontext, die ja auch fast schon eine Generationenfrage sind. Also da werden jetzt historische Schulden aufgenommen, wir reden über Rentensysteme, wir reden über das Gesundheitssystem und häufig ist ja die Antwort, dass das die nachfolgenden Generationen irgendwann die Zeche bezahlen sollen von dem, was jetzt eben ausgegeben wird oder was nicht geregelt wird. Blickt ihr dann unter diesem Aspekt, den du eben genannt hast, mit dem Thema, was wir in Zukunft gestalten, blickt ihr da skeptisch drauf, wenn ihr hört, dass jetzt gerade Sachen entschieden werden, die ihr dann nachher in Anführungszeichen ausbaden müsst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt bei dieser Rentenfrage, wenn man einfach auf das Durchschnittsalter im Bundestag schaut, sind es halt sehr viel ältere Menschen und wenig junge, die halt das Problem dann später wirklich betrifft, wenn der ganze Schuldenberg dann da ist. Deshalb, ja.
Also ich finde das auch gerade beim Klimawandel im Moment sehr interessant, dass jetzt auch wieder Sachen abgeschafft werden, die zum Klimaschutz da sein sollten. Und dass man dann sagt, ja, wir machen das jetzt aber wieder anders und man dadurch die Klimaziele und die Umwelt, den Umweltschutz gar nicht garantieren kann.
Mhm.
Ja, also ich sehe das eigentlich auch so wie die beiden. Also ich finde das nicht so gut, dass halt dann so ältere Leute über hauptsächlich unsere Zukunft das so in die Hand nehmen, sag ich mal, ohne dass wir da wirklich so ein großes Mitspracherecht haben.
Herr Korte, Thema Generationengerechtigkeit in der Politik. Können Sie verstehen, wenn Sie das hören, wie
ja,
gesehen wird?
Klar kann man es verstehen.
Ich meine, Sie haben Ihre Rente ja schon sicher.
Genau.
Auch Ihre Schäfchen im Trockenen.
Ja, aber ich habe auch 5 Enkelkinder. Und das ist auch ein Argument, was ich nicht ausschließen würde, dass auch ältere Menschen...
Sie haben sich selbst refinanziert.
Ja, so kann man es natürlich sehen. Aber dass man auch nachhaltig entscheidet an der Wahlurne, weil man möchte, dass es den Kindern gut geht und auch den Enkelkindern gut geht. Also nicht nur einen sehr egoistischen Nutzen versuchen zu maximieren, dass mein Alltag jetzt besser wird, sondern schon bei der Wahlentscheidung sich bewusst macht, dass es für andere Generationen auch gilt. Das würde ich nicht unterschätzen, dass viele genauso vorgehen und argumentieren. Und deshalb ist aus der Altersfrage nicht nur ablesbar, dass man nur um sich selbst sich kümmert, sondern man kann auch, wenn man Kinder oder Enkelkinder hat, für die auch mitentscheiden. Das wäre zumindest ein Argument. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass das Problembewusstsein da sein muss. Wir haben einmal die Verstärkung durch das Bundesverfassungsgericht, das es ja beim Klimaurteil vor 2-3 Jahren so gemacht hat, Zukunftssicherheit ins Zentrum gestellt hat, das Grundgesetz nicht klimapolitisch getestet hat, sondern nur unter budgetären Bedingungen versucht hat herauszuarbeiten, dass in Zukunft jede Bundesregierung, die antritt, so frei sein muss, entsprechend des Grundgesetzes alles machen zu können und nicht festgelegt sein muss, durch praktisch kein vorhandenes Budget mehr die Klimakrise, das Klimachaos irgendwie zu handeln. So ist ja die Bundesverfassungsgerichtsurteilsgebung gewesen. Ein wegweisendes Urteil für eine junge Generation, dass wir die Offenheit der Budgetfrage immer garantieren müssen, dass wir keine Bundesregierung überfordern, dass sie das ganze Geld, was sie haben, nur zur Rettung praktisch einsetzen. Und deswegen, damit die Situation niemals entsteht, muss man eben heute Klimapolitik betreiben, damit diese Situation niemals eintritt. Das war die eine Argumentation, die finde ich sehr stark eine rechtliche Argumentation, die greift bei der Fragestellung. Die andere ist, wie sie ihr Problembewusstsein stärken. Also die Friday for Future-Thematik war an der Klimafrage aufgehängt. Aber wie können sie mehr Druck machen für ihre Anliegen? Da muss man doch überlegen. Wie können sie eine Bewegungsdynamik entfachen, Aufmerksamkeit generieren, dass man ihren Argumenten nicht entweichen kann? Wir hatten jetzt die kleine junge Gruppe im Bundestag, die also sich jung definieren über eine Altersfrage. Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist. Die junge Gruppe innerhalb der Unionsfraktion, die sich auch mit diesem Argument einfach des Alters zunächst mal Aufmerksamkeit verschafft haben, dass Jüngere sagen, da wird jetzt entschieden, perspektivisch über den Spielraum, den wir irgendwie mal haben. Und da wollen wir uns einfach einbringen. Deswegen ist mein Appell, Sie haben es in der Hand. Also setzen Sie nicht nur darauf, dass Sie Verbündete finden in der älteren Generation, sondern bleiben Sie einfach stark. So wie diese eine Klimabewegung, die es bei dem Thema gab, gibt es vielleicht auch andere Themen, die für Sie super relevant sind. Und Sie haben viel mehr Möglichkeiten als früher. Früher waren sie nur angewiesen auf solche Leute hier, die neben mir sitzen. Heute haben sie viel mehr Möglichkeiten, auch selbst zu senden, ne? Selbst Beiträge zu leisten in der Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Herr Korte, die Frage, die ich mir aber stelle, ist tatsächlich, die dahinter steckt, kann sich Politik heute unter diesem Erwartungsdruck auch von kurzfristigen Lösungen und in Zeiten der Krisen und vielleicht auch der Finanzlöcher noch leisten, nachhaltige Politik zu machen, deren Wirkung und Ergebnis man ja nicht sofort sieht, aber man wird ja von den Wählern häufig an Ergebnissen, die sichtbar sind, gemessen.
Das stimmt. Das, auch das setzt Aufklärung voraus. In einer komplexen Gesellschaft gibt es nicht mehr die schnelle Lösung. Früher hat man ein Gesetz, was vielleicht 120 Seiten hatte. Die sind oft so dick, diese Gesetze. Die hat wirklich ein Problem gelöst. Heute können Sie wieder 120 Seiten Gesetz machen, aber ich bin ganz sicher, nach 6 Wochen taucht ein Problem auf, was auf Seite 80 nicht wirklich geregelt war. Weil es so viele Dinge sind, die einander komplex zusammenhängen. In einer Gesellschaft, die linear ist, die zyklisch ist, die seriell sich entwickelt, ist das einfacher. Aber in komplexen Gesellschaften ist das schwer. Und wir müssen einfach verstehen, dass das so ist. Dass Politik auch so funktionieren nur kann, wie ein Feuerlöscher oft etwas immer wieder das Feuer zu löschen. Und wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln. Das setzt viel Aufklärung und Verständnis voraus. Aber diese Generation, die hier sitzt mit Ihnen, sie sind natürlich schon unglaubliche resiliente Generation, weil sie haben schon so viel an Krisen und auch an sogenannten Krisen mitgemacht. Ihnen kann doch niemand mehr was anhaben. Sie haben doch schon alles durchlebt, so ungefähr. Das war bei meiner Generation nicht so. Wir sind da viel wohlbehüteter, ohne die Großkrisen irgendwie durchgekommen. Ich finde das beeindruckend. Also ich setze auf Sie, dass Sie praktisch da sitzen und sagen, komm, Krise, komm, ich löse sie. Ne? Lass es los, kommt. Ne? Also seit Samstag wieder ein Krieg. Das ist doch jetzt für Sie gar keine neue Erfahrung mehr. Waren schon und tun sich so viele. Ich habe nie erlebt, der Jugoslawienkrieg, aber der war nicht so nah in dem Bewusstsein, der natürlich auch ein europäischer Krieg war. Aber mit Putin den ersten Krieg, ich hätte nie gedacht, dass Deutschland von außen wieder durch Krieg bedroht werden kann. Ich habe das völlig ausgeblendet. Es gab für mich nur innere Feinde der Demokratie, keine äußeren. Für sie ist es Alltag, sich damit auseinanderzusetzen, dass es wieder äußere Feinde gibt, die die Bundesrepublik Deutschland kriegerisch klein machen wollen, kaputt machen wollen, was auch immer. Das meine ich. Das ist ein Erfahrungsschatz, den haben sie. Insofern sind sie eine ganz, ganz starke Generation.
Was machen denn so Nachrichten wie jetzt am Samstag mit euch? Macht ihr euch Sorgen, wenn ihr auf die Weltlage guckt? Oder ist es dann aus eurer Sicht dann doch noch ein bisschen entfernt und in Deutschland droht ja jetzt keine akute Kriegslage? Oder seid ihr aufgrund der Vielzahl an Krisen schon so kriegserfahren, in Anführungszeichen, dass das einfach nichts Neues mehr ist?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mir trotzdem Gedanken mache, weil ich denke, dass es egal ist, wie viele Krisen es gibt, dass jede Krise auf Neues ja trotzdem was Schlimmes ist. Und also es ist natürlich schon irgendwie sich schwierig jetzt vorzustellen, dass wir hier in Deutschland jetzt irgendwie Krieg hätten. Aber natürlich macht man sich da trotzdem Sorgen oder Gedanken, wenn man die Nachrichten hört.
Herr Korte, was machen denn diese Sorgen, die so artikuliert werden einer jungen Generation, auch mit einer Gesellschaft? Also wir sind ja, leben ja alle gerne in Sicherheit und auch in Frieden und in Wohlstand. Und wenn jetzt schon bei Jüngeren berechtigte Sorgen ja aufkommen, dann hat es ja eine Wirkung.
Ja, wir sind sicherheitsdeutsche Wähler, auf Stabilität aus, auf Sicherheit aus, keine Experimente, das Bekannte wählen, den Status quo. Man zieht sich zurück, doch in mehr Privatheit, in die Festung, die man kennt, die man beschützen kann. Das sind eigentlich die normalen Konstellationen. Und man wird im Idealfall resilienter. Also wie kann man Widerstandsfähigkeit klug aufbauen? Wie werden wir also irritationsfest gegenüber dem, was sich entwickeln kann, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es kommt? Das ist ja nicht Taktik, das ist dann Strategie. Also eine Strategie setzt voraus, dass ich mich rüste und vorbereite für den Tag X. Ich weiß aber gar nicht, was auf mich zukommt. Wir laufen ja immer hinterher. Bei Viren wissen wir es mittlerweile. Ich wusste das nicht, dass es hilfreich sein kann, mit Abstand und Maske erstmal das irgendwie zu bekämpfen. Das haben wir ja alle erst gelernt. So gibt es ja viele neue Krisen, Herausforderungen, für die wir gerüstet sein müssen. Cyberkriege, also dass alles, unsere Infrastruktur lahmgelegt wird durch einen Angriff, dass die ganze Digitalisierung in einem Bürgermeisteramt, in einer Schule oder im Krankenhaus nicht mehr funktioniert. Das sind ja Unmengen an Möglichkeiten, um Daseinsvorsorge zu manipulieren, zu stören. Also man kann nicht auf alles vorbereitet sein, aber trotzdem ist es, glaube ich, der Schlüssel, vorbereitet zu sein. Wie bereitet man sich vor, nicht nur sich zurückzuziehen und sagen, ich baue die Mauer um mich und meine Familie. Das wäre sicherlich die falsche Antwort. Und von der Politik erwarten wir das, wenn etwas eintritt, dass sie ein Problem löst.
Habt ihr das das Gefühl, dass Politik eure Probleme oder die Themen löst? Oder die andere Frage, die wir auch immer wieder miteinander diskutieren, spricht Politik eure Sprache? Wir reden immer mal wieder über ein Übersetzungsproblem, wenn wir Politiker sprechen hören, dass man sich dann als normaler Wähler fragen kann, was ist denn jetzt eigentlich gerade der Kern der Aussage gewesen?
Und welche Politiker verstehen Sie denn gut? Welche wären für Sie ein Beispiel, dass Sie ihnen gerne folgen, weil Sie ihnen gerne zuhören, weil Sie verstehen, was Sie ihnen sagen?
Also ich höre Ihnen unfassbar gerne zu, Herr Gordon.
Das geht mir ja genauso.
Also ich habe jetzt keinen konkreten Politiker im Sinn, aber ich finde generell, dass junge Politiker einfach mehr so wissen, wie wir auch ticken und mehr uns verstehen und auch durch Social Media einfach mehr mit uns kommunizieren. So.
Das finde ich interessant, Herr Korte, weil wir eben das, die Aussage ja auch schon hatten mit dem Bundestag und den Abgeordneten. Mhm. Und da auch immer wieder die Diskussion dahinter steckt, ist quasi der Bundestag in seiner Struktur, spiegelt der unsere gesellschaftlichen Schichten wider? Ja, nicht nur altersmäßig, sondern auch beim Thema des beruflichen Spektrums. Mhm. Und dann ist es natürlich, finde ich, auch eine Frage, ob Jugendliche jetzt oder Schüler in diesem Sinne hier sich auch von Parteien vertreten fühlen und ob es dort Altersgruppen gibt, die eben dann eine gezielte Ansprache an Jugendliche.
Gibt ja auch Jugendorganisationen der Parteien deshalb. Es gibt ja auch Schülerparteien. Es gibt schon Möglichkeiten. Also eigentlich müssen sie sich durch die ja irgendwie angesprochen fühlen, ohne dann gleich Mitglied zu werden. Die sprechen ja eigentlich ihre Sprache. Das, was uns irritiert, ist ja die Floskelhaftigkeit oder das Technokratische, das Verkomplizierende. Und das ist dann so, dass man es nicht nur nicht versteht, sondern dass man dann auch nicht mehr sich verstanden fühlt. Ja, verschiedene Dinge. Aber oft ist es natürlich die politische Rationalität eines Politikers, genau so zu reden, weil er ja darauf angewiesen ist, dass, wenn er einen Satz formuliert, auch am Ende des Satzes noch eine politische Mehrheit zu haben innerhalb der eigenen Partei. Je vager, je unklarer, je souverän, unschärfer sie formulieren, umso sicherer behalten sie ihre eigene Macht. Das stört uns total, weil man immer denkt, mein Gott, komm auf den Punkt oder Floskel hier nicht so rum. Aber das ist eine Absicherung. Und so formulieren zu können, ist auch eine Kunst. Gar nicht einfach, so zu reden.
Aber das ist ja vom Ansatz her, finde ich, schon aus Sicht der Wähler falsch.
Ja.
Wenn man auf den eigenen Machthaben der eigenen Partei aus ist und ja den Wähler nicht ansprechen
will. Aber letztlich ist es so rational, dass Sie sagen können, Sie können ja auch im Sinne der Wähler nur eine Problemlösung herbeiführen, wenn Sie eine Mehrheit haben. Und die Mehrheit möchten Sie behalten, sonst können Sie überhaupt kein Problem lösen. Das ist ja bei Ihnen eben anders. Deswegen kennen Sie das im Alltag nicht. Sie müssen ja.
Doch, ich habe viele
Probleme. Sie sind nicht gewählt.
Unter anderem unseren gemeinsamen Podcast.
Ja, Probleme haben Sie, das ist klar. Aber 4 oder 5 Jahre gewählt, wer ein Wahlamt davon abhängig machen, den Beruf. Das ist eine prekäre Berufsentscheidung. Ohne Kündigungsschutz. Wer macht denn das in der Politik freiwillig? Also davon, von diesen Abhängigkeiten sind Sie weit weg. Und Sie müssen nicht immer ringen um Entscheidungen. Sie entscheiden einfach. Sie haben einfach immer die Mehrheit, weil Sie Chefredakteur sind. Das ist komplett anders. Deswegen können Sie sich in diese andere Welt gar nicht reindenken.
Jetzt haben Sie quasi von mir im Plural gesprochen, dass Sie von meiner einen Stimme die Mehrheit ableiten.
Ja, so kommen Sie mir halt vor.
Ich bin immer nur gewohnt, dass Sie von sich im Plural sprechen, weil Sie sich selbst überhöhen, Herr Korte.
Nein, das ist nur ein Ablenkungsmanöver.
Ich würde sagen, danke für den Austausch und für den Einblick, was euch als Schüler an Politik beschäftigt. Herr Korte, was ist bei Ihnen hängen geblieben an Themen?
Das ist ein Reservat an Schlauheit hier. Und deswegen waren wir zu Recht in Niederolm.
Das war ein Kompliment an euch alle. Also nicht an mich, sondern an euch alle, wenn er das als Reservat der Schlauheit bezeichnet.
Ja,
charmant kenne ich sie gar nicht, Herr Korte.
Doch, und die warten ja alle auf die mündliche Prüfung, dann ist alles rum. Ne? In 2 Wochen, glaube ich, ist es dann soweit. Oder dauert noch ein bisschen. Ne? Eben haben die anderen heute die schriftlichen Mitteilungen bekommen. Ne? Und bei Ihnen dauert es noch 2 Jahre, ne? Oder? Nicht 2 Wochen. Geht aber schnell rum. Zu schnell meistens.
Vor allen Dingen im Alter, also bei ihm. Nur bei euch dauert es noch ein bisschen länger. Vielen lieben Dank für den Austausch und für die offenen Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt. Ich sage Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war Station 6 unserer Demokratietour von Korte und Rink hier am Gymnasium in Niederolm. Wir machen uns gleich auf den Weg, fahren nach Nierstein und werden dort mit Vertreterinnen und Vertretern von Stricken gegen Rechts sprechen, die sich gegen das hiesige AfD-Büro aufgelehnt haben und im Sinne der Demokratie angefangen haben zu stricken. Ich packe Karl-Rudolf Korte wieder mit ein, hoffe, dass er im Busch nicht einschläft und es heil nach Nierstein schafft. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.